Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu einer Art Zwischentöne-Hausbesuch begrüßt sie Maria Elmenreich. Vom Studio in Köln reicht unsere Verbindung direkt in den Rheingau. Umgeben von Weinbergen, nur wenige Kilometer vom Rheinufer entfernt, liegt die Gemeinde Kiedrich, die Heimat von Countertenor Andreas Scholl und seiner Familie. Dort begrüße ich ihn jetzt, Technik sei Dank, in seinem eigenen und professionellen Tonstudio. Guten Tag, Andreas Scholl.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Scholl, wenn Sie im entfernten Ausland auf einer Konzertreise jemandem von Ihrem Heimatort erzählen, was erwähnen Sie zuerst? Die Weinberge, wo ja viel Riesling angebaut wird, oder eher die berühmte Basilika aus dem 14. Jahrhundert, in der Sie als Kiedricher Chorbube gesungen haben? Was ist Ihnen wichtiger?
Das ist schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, mir persönlich näher liegt natürlich der Gesang, wobei meine Familie noch Weinberge hat. Die sind verpachtet, das habe ich bis zu meinem 18. Lebensjahr mit meinem Bruder und meinem Großvater auch noch selbst bewirtschaftet, also viele Arbeiten selbst von Hand gemacht. Der Wein liegt uns sehr nah. Ich erinnere mich an die Zeiten, als meine Eltern gesagt haben, unser Kiedrich ist weltberühmt. So klingt das hier oft im Dialekt und ich habe immer gelacht. Und sie werden es nicht glauben, wie oft ich irgendwo auf der Welt in Australien gefragt wurde, woher kommen Sie? Wenn ich dann Kiedrich gesagt habe, ist mehrere Mal, Kiedrich. Und dann gibt es eben genau diese Gründe, weshalb Menschen das Dorf kennen. Es ist entweder natürlich der Rieslingwein mit dem super weltbekannten Weingut Robert Weil, das wirklich unser Vorzeigeweingut hier auch im ganzen Rheingau ist. Und natürlich der gregorianische Choral, die Musiker haben davon gehört. Und natürlich auch noch die älteste noch spielbare Orgel Deutschlands. Also die Musiker haben ihre Gründe, das Dorf zu kennen und die Weinliebhaber auch.
Ja, und der eine oder andere weiß auch, dass aus Kiedrich Andreas Scholl kommt, denn dort hat ihr musikalischer Weg begonnen in den 70ern bei den Kiedricher Chorbuben, wo sie mit hoher Knabenstimme gesungen haben, aber im Gegensatz zu vielen anderen haben sie sich diese hohe Singstimme über den Stimmbruch hinaus bewahren können. Daraufhin an der berühmten Schola Cantorum Basiliensis studiert, der Ausbildungsstätte für alte Musik in Basel. Und sie haben dann ab Anfang der 90er, das sage ich ohne zu übertreiben, die Musikwelt erobert, als gefragter Countertenor weltweit in Oratorium, Konzert, später auch auf der Opernbühne. Die Barockmusik aber ist nicht ihr alleiniges Universum, die Popmusik, selbst komponiert, selbst produziert und da kommt das Tonstudio wieder ins Spiel. Die Popmusik, das ist die andere Welt. Über all das wollen wir sprechen, natürlich auch über Countertenöre und Kastraten und über das Unterrichten, denn Sie sind Professor am Mozarteum in Salzburg. Aber Andreas Scholl, fangen wir ganz praktisch an. Wir führen unser Gespräch zu Adventsbeginnen und wir lassen ausnahmsweise Corona außen vor. Das haben wir so verabredet. Diese Wochen vor Weihnachten, die sind ja bei Ihnen wahrscheinlich neben dem Sommer die geschäftigste Zeit des Jahres. Überall wird nach Barockmusik verlangt, in Weihnachtsoratorium, Händels Messias, Adventskonzert. Ihr Kalender ist also entsprechend voll. Aber ist das nicht stimmlich gesehen, mit Wind, Kälte und Feuchtigkeit, ist das nicht stimmlich gesehen die gefährlichste Zeit des Jahres?
Allerdings. Und jetzt komme ich dann doch noch kurz auf Corona zu sprechen. Ich bin natürlich auch schon lange vor dieser Pandemie bei allen Langstreckenflügen oder auch im Zug mit Maske unterwegs gewesen. Und das ist natürlich jetzt sehr beruhigend, dass mich keiner mehr komisch anschaut, wenn ich mit Maske im Zug oder im Flugzeug sitze, früher als niemand Maske getragen hat und ich schon als Trendsetter sozusagen die Maske salonfähig gemacht habe, saß ich im Flugzeug und die Leute haben mich immer angeguckt, was hat der wohl für eine ansteckende Krankheit. Ja, da muss man schon aufpassen. Die Jahreszeit ist riskant und ein abgesagtes Konzert ist sehr ärgerlich. Und als selbstständig Erwerbender muss man einfach schauen, dass man seinen Beruf ausüben kann. Und es zahlt den freischaffenden Musikern kein Arbeitgeber im Krankheitsfall das Honorar. Wenn ein Konzert abgesagt wird, ist das Geld, sind die Einnahmen futsch. Und dann wird man naturgemäß sehr vorsichtig. Man hält sich von größeren Menschenansammlungen fern. Ich reise mit einem Inhalationsgerät, dann sitze ich abends im Hotelzimmer und ziehe mir so 10 Milliliter Emsersole rein durch die Nase und also sehr schön, wunderbar, das tut der Stimme gut, die Stimmbänder sind gut befeuchtet und dann, man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht panisch wird und sich von der Angst leiten lässt, also eine gesunde Balance aus Vorsicht und Lebensfreude, würde ich mal sagen.
Denn Angst schlägt sich ja auf der Stimme wahrscheinlich auch nieder. Stimme, Spiegel der Seele, also mentale genau, so Ausgeglichenheit ist auch nicht unwichtig.
Ganz klar, wenn ich von Angst getragen bin, dann wirkt das in die Stimme ein. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man Long Distance, also ein Ferngespräch hat mit im Ausland, schlechte Tonverbindungen, ist am anderen Ende jemand dran, den man gut kennt, auch wenn das die Stimme ganz schlecht klingt durchs Telefon von der Tonqualität. Man sagt nach einer Minute, was ist mit dir los? Du klingst so komisch. Also es schwingt immer was in der Stimme mit. Dazu drücke ich natürlich auch als Künstler auf der Bühne einen Teil meiner Persönlichkeit aus. Und wenn ich nicht von Liebe erfüllt bin für die Musik, für mein Publikum, sondern vor der Angst zu versagen, vor der Angst krank zu werden oder so, dann ist das natürlich kontraproduktiv, ja.
Dann wollen wir jetzt, nachdem wir Ihre Sprechstimme kennengelernt haben, auch Ihre, ich vermute mal, angstfreie Singstimme hören, und zwar in einer Paradearie. Heute für Countertenöre, früher für Kastraten, Cara Sposa aus Georg Friedrich Händels Oper Rinaldo. Andreas Scholl, Sie singen, die Accademia Bizantina spielt und Ottavio D'Antone dirigiert. Erklären Sie uns noch, was beklagt, was besingt Rinaldo in dieser Arie?
Er vermisst seine Frau. Es ist natürlich eine Prachtarie von Händel, der es immer wieder schafft, die Helden in all ihrer Menschlichkeit zu zeigen. Also das Männlichkeits- und Menschlichkeitsideal bei Händel war doch ein ganz anderes, als wir es heute wahrnehmen. Wahrscheinlich auch bedingt durch die Kastraten, die das gesungen haben. Und so hat hier ein Held, ein Kreuzritter, einen ganz zarten Moment.
Cara Sposa. Andreas Scholl sang das berühmte Lamento des Rinaldo aus der gleichnamigen Oper von Georg Friedrich Händel aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ottavio D'Antone dirigierte die Accademia Bizantina. Eine Fassung seiner Oper Rinaldo hat Händel für den Kastraten Senesino komponiert, mit bürgerlichem Namen Francesco Bernardi. Einer der berühmtesten Kastraten seiner Zeit. Kann man sagen, Andreas Scholl, dass dieser Senesino so etwas wie ihr stimmliches alter Ego gewesen ist?
Ja, das ist schon verblüffend. Wir müssen uns vorstellen, dass Händel nicht nur für eine Stimmlage komponiert hat, also eine Oper geschrieben hat und hat gesagt, naja, da brauchen wir jetzt einen Altkastraten, einen Sopran-Kastraten oder so oder einen Bariton, sondern er wusste haargenau, wer diese Rolle singen sollte. Und das ist natürlich das Maßgeschneiderte an Händels Arien. Und er hat die Stärken der Sänger zum Ausdruck gebracht, er hat die Schwächen nicht hervorgebracht und die Tessitura dieses Sängers, Senesino Francesco Bernardi, ist zufälligerweise genau meine Tessitura, also mein Ton, Stimmumfang. Und das macht natürlich dann dieses Repertoire so spannend. In barocker Stimmung kann ich sagen, wenn mich jemand fragt, kannst du diese Arie singen? Und ich frage, für wen wurde die geschrieben? Sagt der Farinelli, da sage ich, zu hoch, Caffarelli, Mezzosoprankastrat, passt auch nicht. Sagt die Person aber Senesino, dann muss ich mir die Arie eigentlich gar nicht anschauen, um zu wissen, dass die haargenau für meine Stimme passt.
Das ist also die Verbindung zwischen Ihnen beiden, aber es gibt doch gravierende Unterschiede auch zwischen Ihnen beiden.
Zunächst mal wissen wir natürlich nicht, wie die Kastratenstimmen wirklich klangen. Es gibt eine Aufnahme, The Last Castrato aus dem späten 19. Jahrhundert. Und da ging eben ein Aufnahmeteam nach Rom, wollte eigentlich die Stimme des Papstes aufnehmen, der war aber nicht frei. Und dann sagt man, na, dann lassen wir uns mal was vorsingen. Und dann gingen die in die Cappella Sistina, Sixtinische Kapelle. Und da gab es noch einen berühmten Sänger, eben den, wir sagen jetzt The Last Castrato. Ob es wirklich The Last Castrato war, wissen wir nicht. Aber da gibt es eine Aufnahme, wo man ein kleines bisschen hören kann, wie das ungefähr klang. Ansonsten wissen wir es nicht, aber wir wissen natürlich aus Beschreibungen, aus Briefen, wie die Stimmen auf die Menschen gewirkt haben und was das Besondere war. Also wir wissen, dass es Kastraten gab, die besonders virtuos waren, die einen wahnsinnig langen Atem hatten, also endlos lange Kadenzen singen konnten. Und wir wissen auch, dass der Senesino jemand war, der ganz bescheiden verziert hat und der durch die Schönheit des Stimmklangs und die Phrasierung überzeugen konnte. Und die ganze Kastraten-Epoche ist in unserer Wahrnehmung stark verzerrt durch den Film Farinelli, an den sich viele vielleicht erinnern. Und da wurde das so ein bisschen glorifiziert, da wurde das so dargestellt, als ob ein Kastrat im Barock zwangsläufig zum Superstar und Liebhaber vieler schöner Frauen wurde. Und die Realität war sehr traurig. Wir wissen, dass statistisch gesehen 1/4 der Knaben, die man kastriert hat, an Infektionen gestorben ist. Wir wissen, dass die wenigsten es geschafft haben, Opernrollen überhaupt zu singen. Die anderen sind irgendwie, wenn sie Glück hatten, in einen Kirchenchor als Kastraten aufgenommen worden und der Rest hat vielleicht auf dem Marktplatz als Zirkusattraktion gesungen. Und es war ein tragisches Leben. Es gibt eine sehr schöne Biografie von Ortkemper über Caffarelli. Und wenn man die liest, sieht man auch natürlich das Trauma, was das bedeutet. Die Kinder wurden im jungen Alter, also mit 7, 8, 9 Jahren, ihren Eltern abgekauft von den Talentscouts und sind dann in diese Kaderschmieden der Kastratenschulen gekommen, weit weg von zu Hause, keine Mutter, kein Vater mehr. Ja, das ist die traurige Seite der Kastratengeschichte.
Ja, diese Senesinos und Farinelli sind ganz, ganz sicher Einzelfälle gewesen, also große Schmerzen, körperliche Leiden, Kinderlosigkeit. Man könnte ja fast so weit gehen und sagen, dass an dieser Musik, dass an diesem Repertoire Blut klebt. In anderen Kontexten formulieren wir das ja zurzeit, wo damals großes Unrecht geschehen ist, das man heute eben als Unrecht anerkennt.
Das ist ein wunderbares Musikrepertoire, das uns durch die Kastraten überliefert wurde. Wir singen es und spielen es in den Opern hoch und runter. Und es beruht natürlich auf einer eklatanten Menschenrechtsverletzung. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir im Sinne des derzeitigen Zeitgeistes dann auch jetzt anfangen und sagen, wir singen keine Barockopern mehr. Aber ich finde, dass das zu thematisieren wäre wichtig oder wäre sehr interessant. Die Glorifizierung dieses Kastratentums, das ist etwas, was ich nie nachvollziehen konnte.
Jetzt machen wir einen historischen Sprung. Heute wird diese Musik von Countertenören, so wie Sie einer sind, Andreas Scholl, gesungen. Und wir kommen zum, ich würde mal sagen, Godfather der Countertenöre im 20. Jahrhundert, zu Alfred Deller. Erklären Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz, was Alfred Deller nun anders macht als einer der Kastraten, über die wir gerade gesprochen haben. Was unterscheidet seine Stimme und damit auch Ihre Stimme, Andreas Scholl, von der eines Kastraten?
Also natürlich ist durch die Kastration der Knaben damals wurde die hormonelle Weiterentwicklung, die Pubertät sozusagen unterbrochen. Der Körper ist weitergewachsen, der Stimmapparat ist aber nicht mehr weitergewachsen. Die Idee ist, dass der Kastrat die Knabenstimme im Männerkörper hat, also den Resonanzkörper, das Atemvolumen, die Kraft eines Heldentenors, aber mit dem Kehlkopf einer Knabenstimme. Und das sind natürlich wahnsinnige Möglichkeiten. Wir wissen, dass die Kastraten auch bedingt durch die Deformation in der Entwicklung, durch die Kastration, einen abnorm großen Brustkorb hatten. Die hatten also ein riesen Lungenvolumen. Da gibt es auch Karikaturen, die das auf die Spitze treiben. Man hat sich auch über die berühmten Sänger damals lustig gemacht. Also das waren nicht nur bewunderte Helden der Opernszene, sondern das war durchaus auch, glaube ich, so eine Freakshow. Man hat die Stimmen gemocht, aber man fand das alles durchaus suspekt, kann ich mir vorstellen. Und die hatten dann wahnsinnige Möglichkeiten stimmlich. Und da, vermute ich, sind wir alle Countertenöre ein ganzes Stück hintendran. Die Stimmen entwickeln sich heute natürlich weiter. Wir haben auch sehr virtuose Countertenöre. Ich denke jetzt mal an meinen Kollegen Franco Fagioli, an Vala Sabadus, also die etwas jüngere Generation, die also ganz tolle Sachen machen können mit ihrer Stimme. Auch die Stimmen sind größer geworden. Etwas, das Alfred Deller noch nicht hatte. Aber es ist eine wahnsinnig feine, unglaublich kultivierte Stimme, die eine Mühelosigkeit ausdrückt. Also man wird Alfred Deller nie wie einen Heldentenor mit Grimassen sehen auf den Videoaufnahmen, die es noch gibt, oder Filmaufnahmen, sondern man hört, dass die Stimme wahnsinnig gesund und absolut mühelos zum Einsatz gebracht wird. Und das ist für mich die Faszination an Alfred Dellers Stimme.
King Henry was sent for in the time of her need. King Henry, he came in the time of her need. King Henry, he stooped and kissed her on the lips. What's the matter with my makes her eyes look so red? King Henry, King Henry, will you take me to be, to pierce my side open and save my baby? Oh, no, Queen Jane.
Das war der Folksong King Henry, gesungen von dem Countertenor Alfred Deller. Und unser Gast in den Zwischentönen ist heute der Countertenor Andreas Scholl. Herr Scholl, Sie haben vorhin schon vom Männlichkeitsideal gesprochen bei Händel, das ein ganz anderes war. Die Begeisterung und die Faszination für hohe Männerstimmen damals, als wir von den Kastraten gesprochen haben, und heute von den Countertenören, ist da trotzdem eine Ähnlichkeit? Woher rührt diese Faszination? Was genau wird da in uns angesprochen, dass wir bei einer hohen Männerstimme, die wir ja als Sprechstimme ganz anders kennen, so hingerissen sind in vielerlei Hinsicht?
Also für mich gibt es für diese Faszination, die durchaus auch deckungsgleich mit der Zeit des Barocks ist, also das Publikum im Barock, das die Kastraten so interessant fand, fand an denen Dinge wahrscheinlich auch unterbewusst interessant, die wir auch heute interessant und spannend finden. Und zwar geht es da mal um das, was ich Menschlichkeit nenne. Also da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Wir haben als Menschen sowohl männliche als auch weibliche Elemente in uns. Primär sind wir Menschen. Und je nach Gesellschaft, wo wir aufwachsen, wo wir geboren werden, in welcher Zeit wir leben, ist das Bild, was ein Mann darstellt, was eine Frau darstellt, sehr unterschiedlich. Also wir wissen, im Mittelalter, der Ritter musste nicht nur körperlich stark sein, in die Schlacht ziehen können, sondern er musste auch die Minne beherrschen. Also da war das Männlichkeitsideal durchaus mit Kunstfertigkeit, mit Raffinesse verbunden. Etwas, was uns heute vielleicht nicht so stark mit dem Begriff Macho oder Mann, was wir damit nicht so stark in Verbindung bringen. Also unser soziales Umfeld gibt uns vor, wie wir als Männer und als Frauen zu sein haben. Und wenn wir davon abweichen, fallen wir auf, wir sind beobachtet, wir werden beurteilt und darum passen wir uns immer in diese Schranken ein, in diese Formen ein. Und in uns drin gibt es aber ein Bedürfnis, Mensch zu sein. Und viele Impulse, die dem einen oder anderen Geschlecht zugeordnet werden, sind menschliche Impulse. Also jemanden umarmen, seine Liebe zu zeigen, emotional gerührt zu sein, ist jetzt nicht ursprünglich weiblich oder männlich, sondern das können Männer und Frauen genauso tun. Und der Kastrat damals und der Mann, der Countertenor heute auf der Opernbühne erlaubt sich, als Held, als Julius Caesar, als Rinaldo, als Richard Löwenherz, all die Namen der Barockopern, das sind die größten Helden der Geschichte, die tauchen dort auf der Opernbühne auf und werden eben nicht, wie wir es jetzt zunächst mal erwarten würden, in unserer Zeit von einem Heldentenor gesungen oder von einem Bariton, sondern von einem Mann, der in Anführungszeichen singt wie eine Frau. Das ist ja so ein bisschen das Klischee auch, dass wir sagen, Countertenor, hohe Stimme, reflexartig, klingt wie eine Frau. Das war die ersten Überschriften meiner Konzertkritiken waren Mann mit Frauenstimme. Also das war dann in den 90er Jahren noch überraschend für den Kritiker, sowas zu hören. Und jetzt lebt der Countertenor oder der Kastrat im Barock Leben das Menschsein auf der Bühne aus. Und im Unterbewusstsein spüren wir, hier ist jemand, der diese Grenze überschreitet, der es sich erlaubt, nicht einen Teil seiner Menschlichkeit zu unterdrücken, weil er in unser Weltbild nicht passt, sondern der lebt das frei aus. Und das kennen wir an anderen Bereichen auch. Es macht Menschen entweder dann aggressiv, also es ist die Angst vor dem, dass jemand hier Freiheit auslebt und sich Freiheit, der nimmt sich einfach die Freiheit, sei es der Punk in den 70er Jahren, der dann, oder in den 60er Jahren, der die Haare färbt und der Geschäftsmann sitzt im Anzug in der Straßenbahn und sieht den. Der Geschäftsmann muss sich die engen Lederschuhe und den Anzug und den Schlips anziehen und mag das nicht. Und jetzt sitzt ihm jemand gegenüber, der sich die Freiheit nimmt, einfach so zu leben, wie er es will. Und dann haben wir die Wahl, entweder aggressiv zu werden, das zu unterdrücken, das abzulehnen, oder wir nehmen das als Vorbild und sagen uns, wunderbar. Und dann ist der Kastrat, ist der Countertenor auf der Opernbühne damals und heute wie der Filmstar im Kino. Das ist der, der unsere Fantasien auslebt. Und in diesem Fall die Fantasie, komplett als Mensch zu sein, ganz als Mensch zu sein und nicht einen Teil seines Menschseins zu unterdrücken. Dazu noch eine Überraschung, die kommt, dass die Stimme ungewohnt ist und unser Gehirn, unser Intellekt ständig versucht, das irgendwie rauszufinden, was geschieht hier eigentlich, und nach einer Zeit müssen wir einfach aufgeben und sind erschöpft, weil wir es nicht ergründen können, und dann hören wir die Musik vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, sind viel offener, weil wir nicht mehr versuchen, Sinn damit zu finden. Ja.
Also sozusagen diese beiden Klischees übereinander zu bringen. Passt genau. Die Stimme des Countertenors also in unsere Zeit, wo wir ja immer wieder von fluiden Geschlechterrollen sprechen und man zumindest teilweise eine größere Offenheit beobachten kann und der Wunsch nach Eindeutigkeit zumindest in einzelnen Teilen der Gesellschaft abnimmt, passt die Stimme des Countertenors dann in unsere Zeit eigentlich wieder ganz hervorragend?
Deutlich besser als zu Zeiten Alfred Dellers, das kann man sicher sagen, dass der Alfred Deller mit ganz anderen Vorurteilen in den 50er, 60er, 70er Jahren zu kämpfen hatte. Das ist ganz klar. Ich erinnere mich auch noch an den Anfang meiner Karriere, als ich nach Konzerten gefragt wurde, ob ich Kinder zeugen könnte. Und das war keine ernsthafte Frage. Natürlich wollte mich damit jemand ärgern und irgendwie beleidigen. Und da muss man die Nerven behalten und muss in sich selbst mit dem, was man da tut, im Reinen sein. Und das war ich eigentlich schon immer. Aber natürlich ist unsere Zeit offener für das Anderssein. Solange dieses Anderssein mich in meinem Menschsein, in meiner Würde, in meiner Freiheit nicht einschränkt, darf ich das einfach akzeptieren. Und manches kann ich mir vielleicht auch als Vorbild nehmen. Und das finde ich eigentlich für eine offene Gesellschaft sehr positiv. Leider sind natürlich auch heutzutage wieder Tendenzen, die in die andere Richtung gehen. Ich glaube, da muss man wachsam sein, dass wir diese Offenheit uns und diese Bereitschaft, das Anderssein zu akzeptieren und mal zu hinterfragen, warum lehne ich jetzt spontan diesen Menschen ab, der mir eigentlich nichts tut und mache mich über den lustig, vielleicht tut er doch was, was mir wehtut, weil ich spüre, er tut was, was ich eigentlich auch tun möchte und was ich unterdrücke. Und statt dann aggressiv zu werden, kann ich mir das vielleicht auch als Vorbild nehmen, ja.
Dieses Schubladendenken in unserem Kulturkreis, die hohe Männerstimme, die sozusagen nicht unmittelbar in die Schublade reinpasst, in anderen Kulturen ist es ganz anders, oder? Da ist es von jeher anders konnotiert gewesen und somit wird auch anders umgegangen mit hohen Männerstimmen?
Ja, ganz klar. Das ist in der ethnischen Musik ist ja die hohe Männerstimme überhaupt nichts Ungewöhnliches. Da steht auch, die hohe Stimme steht auch für eine Transformation, eine Veränderung, Persönlichkeitsveränderung. Wenn ein Schamane irgendwas hoch singt, signalisiert das auch, jetzt trete ich in einen anderen Bewusstseinszustand ein. Und ja, je nachdem, wo wir leben, sind die Konventionen anders und viele Dinge werden anders beobachtet. Also ich glaube, heutzutage sind gleichgeschlechtliche Beziehungen für die wenigsten Leute noch ein Schock. Und es gibt aber natürlich Länder, in denen das überhaupt nicht geht, in denen man das nicht frei ausleben kann. Das finde ich persönlich natürlich bedauernswert. Und diese Freiheit finde ich eigentlich eine schöne Sache, ja.
Das sagt der Countertenor Andreas Scholl. Wir nähern uns den Nachrichten. Und dafür legen wir eine kleine Pause ein, sprechen danach weiter. Wir wechseln Thema und auch Musikfarbe. Andreas Scholl und die Popmusik. Bis gleich. Weiterhin mit Marja Elmenreich am Mikrofon und dem Zwischentöne-Gast Andreas Scholl, dem ersten Countertenor, der bei der Last Night of the Proms aufgetreten ist, der mit den New Yorker und den Berliner Philharmonikern konzertiert, der in der Metropolitan Opera und beim Glyndebourne Festival und den Salzburger Festspielen auftritt, der eine Professur am Mozarteum innehat und der, jetzt Obacht, der aber mal in einem Interview gesagt hat, die große Liebe seines Lebens sei die Popmusik. Gilt diese Aussage noch, Andreas Scholl?
Es ist immer noch eine große Liebe. Die große Liebe weiß ich jetzt nicht, ob ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bach und meinen eigenen Popkompositionen, zum Glück muss ich mich nicht entscheiden, aber dann würde ich vielleicht doch den Herrn Bach wählen. Aber natürlich ist die Popmusik wichtiger Bestandteil oder die, meine eigene Musik, die ja nicht nur popmäßig klingt, da gibt es auch experimentelle Sachen, die ich komponiert habe. Aber das ist natürlich ein Ausdruck meiner Kreativität, meiner Künstlerpersönlichkeit, wenn man es so nennen mag. Und über viele Jahre hinweg wurde das in Interviews immer so ein bisschen belächelt. Und ich habe das Spiel auch mitgespielt und habe gesagt, ja, das ist so ein Hobby, aber ich nehme es nicht wirklich ernst. Aber mittlerweile erlaube ich mir auch zu sagen, nein, das brauche ich, um mich auszudrücken. Und das macht mir eine Riesenfreude. Das ist auch ein Teil meines musikalischen Lebens, der vor der Barockmusik begonnen hat. Im Alter von 16 oder 17 Jahren habe ich meinen ersten Synthesizer gekauft. Und da war ich fasziniert von elektronischer Musik, was damals so im Radio lief. Howard Jones, New Order, OMD. Und habe dann mit Commodore 64, einem Schlagzeugcomputer und einem Synthesizer, dem Tonbandgerät meines Vaters, angefangen, eigene Sachen aufzunehmen. Dann gemeinsam auch mit einem Freund, mit meinem Kumpel Lars Janzig, haben wir ein Pop-Duo gehabt. Da kam dann auch eine Pop-Single raus. Also wir haben dann auch einen Plattenvertrag gekriegt und für eine kurze Zeit dachte ich, vielleicht werde ich sogar mal Popsänger. Da bin ich aber sehr dankbar, dass es im Pop nicht funktioniert hat und ich in der Barockmusik gelandet bin.
Wieso? Weil dann doch das eine sicherere Karriere sein kann?
Eine sicherere Karriere auf jeden Fall, weil im Bereich der Klassik allgemein ein klarer Zusammenhang zwischen Fleiß, Talent, Persönlichkeit und Erfolg besteht. Und in der Popmusik gibt es das auch, aber nicht so zwingend. In der Popmusik gibt es wahnsinnig viel Musik, die nicht wirklich gut ist, finde ich, und wo auch die Künstlerpersönlichkeit artifiziell erzeugt wird. Die Karrieren sind deutlich kürzer, weil wahrscheinlich auch der durchschnittliche Popstar doch auch vom Goodwill des Teenager-Publikums abhängig ist und da wechseln die Geschmäcker so schnell und da ist das Klassikpublikum doch treuer und weiß meiner Meinung nach, glaube ich, auch Qualität besser einzuschätzen und zu honorieren.
Gab's oder gibt es Fans, die in diese Mehrgleisigkeit übel genommen haben?
Durchaus. Also ich habe vor, über 20 Jahren mal ein Album aufgenommen, Wayfaring Stranger. Mit dem Orpheus Chamber Orchestra haben wir Folksongs für Kammerorchester arrangiert. Und das klingt ein bisschen filmmusikmäßig und das ist natürlich keine Barockmusik und da gab es dann, also das ist ja das Schlimme, dass man sich als Künstler, also ich persönlich erinnere mich immer an alle schlimmen Dinge, die über mich gesagt wurden und die guten habe ich schnell vergessen, aber die schlechten kann ich zitieren und dann hat mal einer gesagt, ja, viel Glück, wenn du der Andrea Bocelli der Countertenöre werden willst. Also das sind dann so Beleidigungen, die kommen und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, das Publikum, die Menschen erleben einen auf der Bühne, sie sehen was, sie projizieren etwas in einen hinein und dann mögen die halt den engelsgleichen Anfang 20 Andreas, der Bach singt und sie da bewegt und wenn der was anderes macht, dann wird ihnen ihr Bild zerstört und aus dieser Enttäuschung heraus will man dann natürlich auch dem Künstler so ein bisschen eins auswischen und schreibt dann mal eine fiese Kritik auf Amazon. Ist ja auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass unsere persönlichen Enttäuschungen sich dann in Internetkommentaren äußern.
Leonard Bernstein hätte ja wahrscheinlich auf so eine Attacke reagiert mit seinem immer wieder zitierten Spruch, es gibt keine leichte oder ernste Musik, es gibt nur gute oder schlechte Musik. Ist das ein Satz, der Ihnen dann auch schon mal über die Lippen gegangen ist?
Absolut, und das hat mein Gesangslehrer auch immer gesagt, der mich auch sehr animiert hat, weiter in der Popmusik zu bleiben. Und der auch gesagt hat, eigentlich müssten alle seiner Studenten auch Musical, Kabarett, Folk, Popmusik singen. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Der Richard Levitt, also mein Gesangslehrer, der sagte, in Classical Music you are the messenger and in Pop Music you are the message. In der Klassik bist du der Botschafter, in der Popmusik bist du die Botschaft. Und das ist natürlich eigentlich das, wo wir als Barocksänger oder Musiker auch hin wollen und müssen. Wir dürfen nicht nur Botschafter sein und ein Klischee erfüllen, sondern wir müssen unsere Rolle komplett ausleben, ausfüllen. Und wenn wir uns vorstellen, als junger Bariton studiere ich die Winterreise und jetzt muss ich die zum ersten Mal im Konzert singen. Das braucht wahnsinnig viel Mut. Und in der Klassik und im Barock haben wir natürlich das Klischee als Schutzmechanismus. Ich kann mich hinstellen und kann die Winterreise zu 90% so singen wie Fischer Dieskau und noch ein bisschen Christian Gerhaher und vielleicht noch 1% eigene Persönlichkeit. Das ist akzeptiert, dann ecke ich nicht an, dann gehe ich auf Nummer sicher. Und der Sting, wenn der auf die Bühne rausläuft, kann er nicht sagen, heute fällt mir nichts ein oder heute geht's mir nicht gut, ich singe mal ein bisschen wie Elton John. Das geht nicht. Und das braucht wahnsinnig viel Mut. Das kann ich aus eigener Überzeugung sagen. Das ist die große Kunst und das könnten die Barock- und Klassik-Sänger und Musiker eigentlich bei den Popmusikern abgucken. Ja.
Ein Popmusiker, den Sie verehrt haben, womöglich immer noch verehren, ist Howard Jones. Schulfreunde hätten Sie zu Teenager-Zeiten den Rheingauer Howard Jones genannt. Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie ihn früh verehrt haben. Wir hören ihn jetzt mit »No One Is to Blame«. Howard Jones, ein Jugendheld von Andreas Scholl, unserem Gast heute in den Zwischentönen. No One Is to Blame, das war Mitte der 80er ein großer internationaler Erfolg. Hören Sie den Song heute mit historischem Abstand oder sind Sie bei dem Sound gleich im Rheingau der 80er?
Die Musik begleitet mich heute immer noch. Ich habe Abende, wo ich hier im Tonstudio sitze, nach zwei Gläschen Wein und eine Zeitreise in die 80er mache, auf meinen guten Studiomonitoren laut Musik der 80er Jahre höre und dann wird man schon mal ein bisschen sentimental. Ja.
Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass diese beiden Musikfarben, wenn man sie jetzt mal ganz grob so nennen darf, eigentlich bei Ihnen in Ihrem Leben sich von Anfang an gemischt haben. Die erste musikalische Sozialisation, hätte ich jetzt vermutet, war aber dann doch die Kirchenmusik. Denn im Hause Scholl wurde Kirchenmusik gepflegt. Alle, selbst Ihre Schwester, alle waren engagiert bei den Kietricher Chorbuben. Sie haben im Alter von 7 begonnen. War das eine bierernste Sache, der Chorgesang?
Eigentlich gar nicht. Also das war ein Riesenglück. Das ist bei uns in diesem Dorf, dieses ist den zweitältesten Chor Deutschlands gibt. Nach den Regensburger Domspatzen sind wir der zweitälteste Chor, urkundlich belegt. Und da gibt es diese Choralschule. Jeden Sonntag wird gregorianischer Choral gesungen im Mainzer Dialekt. Das ist eine ganz spezielle Form, die es auch nur noch bei uns in Kietrich gibt. Eine alte Tradition und das Haus des Chorregenten ist unser Nachbar auf der anderen Straßenseite, 6 Meter entfernt. Und dann war das selbstverständlich, mittags um 3 Uhr schon in die Chorschule zu gehen. Da haben sich dann die Chorbuben schon getroffen. Wir haben dann im Winter Tischtennis gespielt, im Sommer gab es so einen Bolzplatz, Fußball draußen. Also ich laufe auch heute noch durchs Dorf und alle 5 Minuten begegne ich einem, der auf dem Traktor vorbeifährt, ein Winzer, der früher bei den Chorbuben war. Und das verbindet uns alle. Und wir hatten auch einen ganz tollen Chorleiter, Rainer Hilkenbach, der leider auch schon verstorben ist. bei dem ich sozusagen damals angefangen habe, im Chor zu singen. Das war auch jemand, der diesen Spaß vermittelt hat, hat einen super Sinn für Humor, ein ganz lieber Mensch, der gut mit den Jungs umgehen konnte. Und ja, das war eine tolle Zeit.
Klingt nach einem großen Gemeinschaftserlebnis damals. Diese Gemeinschaft wird ja dann bei Knabenchören so ein bisschen durcheinander geschüttelt, wenn mit 12, 13 viele Chorknaben das Schicksal des Stimmbruchs ereilt. Dann kommt Testosteron ins Spiel, beziehungsweise noch mehr ins Spiel als schon vorher, und verändert Kehlkopf und Stimmlippen. Da müssen viele pausieren. Wie war das bei Ihnen?
Ja, wir hatten eine Stimmbildnerin von der Musikhochschule Darmstadt, die einmal pro Woche Einzelstunden gab. Und da war klar, jetzt beginnt der Stimmbruch, ganz klar. Die Sprechstimme geht in die Tiefe. Die Kopfstimme hat kurzfristig auch mal gejodelt. Also in der tiefen Lage dann der Übergang zwischen Kopf- und Bruststimme hat sich herauskristallisiert. Aber ich konnte weiter hochsingen. Und wie Sie sagen, war die Tradition oder ist die Tradition in vielen Chören noch, dass man dann ausscheidet. 1-2 Jahre später als Männerstimme wieder zurückkommt. Oft ist der Wechsel so, dass die Soprane die Bässe werden und die Altisten werden Tenöre. Das ist so statistisch gesehen die größte Wahrscheinlichkeit. Und ich hatte Glück, dass die Stimmbildnerin sagte, nö, das lass uns doch mal sehen, wie lange du noch so hoch singen kannst. Und der Chorleiter, der Rainer Hilkenbach, sagte, Mensch, ich bin auch dankbar, dass ich hier noch so einen Anführer in den Altstimmen habe. Ich bin dann in Alt gewechselt vom Sopran. So durfte ich dann durch den Stimmbruch weiter im Chor bleiben und das war das Geheimnis meiner Countertenorstimme. Meine Countertenorstimme ist die ununterbrochene Fortsetzung meiner Knabenstimme, anders kann ich es nicht sagen.
Andreas Scholl, wir kommen jetzt zu einem Titel, den ich nicht vermutet hätte auf Ihrer Wunschliste. Sie mit Ihrer westdeutschen BRD-Kindheit und Jugend wünschen sich die DDR-Band Pudis mit ihrem Klassiker Alt wie ein Baum. Die DDR war doch weit weg vom Rheingau, oder?
Die DDR war weit weg vom Rheingau, natürlich. Ich war noch zur Zeit des Kalten Krieges auch bei der Bundeswehr, habe meinen Wehrdienst geleistet. Zur gleichen Zeit war mein Großcousin bei der NVA, der kommt aus Dresden. Es war schon eine seltsame Zeit und ja, ich hatte mich damals mit meinem Freund Lars, mit unserem Pop-Duo bei einem Pop-Wettbewerb eingeschrieben und wir haben da 2-3 Titel hingeschickt auf Kassette, muss man sich noch vorstellen, auf Kassette. Und in dem Wettbewerb sind wir nicht weit gekommen, aber in der Jury saß Burkhard Lasch, der Produzent der Pudis, der damals alleine noch erstmal in den Westen rüberkam, also sich abgesetzt hat und dann auch seine Familie nachgebracht hat. Und der war in Wiesbaden und hat in Wiesbaden ein Tonstudio gehabt. Und der saß in der Jury und sagte, Mensch, im Wettbewerb habt ihr zwar jetzt nicht gewonnen, aber ich finde euch eigentlich ganz sympathisch mit dem, was ihr so macht mit eurer Musik. Kommt doch mal bei mir vorbei. Und Burkhard war dann so eine Art Vaterfigur für uns beide. Wir sind mit 16, 17 Jahren, konnten wir dann bei ihm ein- und ausgehen ins Studio, hatten im Kellerraum ein kleines Studio, wo wir alle Geräte benutzen durften. Das war natürlich paradiesisch. Und er hat uns musikalisch betreut, aber er war auch ein Mentor und hat ganz viele tolle Sachen gesagt, auch die für mich heute noch wichtig sind. Er sagte mal, da habe ich mich dann als Teenager beklagt, ich glaube, ich war verliebt und irgendwie und das war alles traurig. Und dann sagte Andreas, wenn du es nicht erlebt hast, wie willst du davon singen? Und das finde ich so ganz toll. Der Burkhard konnte so Sachen auf den Punkt bringen. Und da dachte ich, Mensch, als Sänger singe ich vom Leben. Und wenn ich als Barocksänger, als Countertenor kein Leben mehr habe, dann kann ich auch nicht davon singen. Und das erlebe ich natürlich das erlebe ich leider bei Menschen, die ich auch persönlich gut kannte oder auch noch kenne, die sich so sehr in ihre Karriere stürzen, dass keine Zeit mehr fürs richtige Leben bleibt. Dann wird man immer kauziger, das erlebe ich. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige von diesen Menschen, die ich eigentlich sehr mag, ihre musikalische Genialität, die sie ohne Zweifel weiter ausbauen, mit Menschlichkeit bezahlen müssen, weil sie nur noch umgeben sind von Menschen, die ja ihnen sagen, wie toll sie sind und was sie alles Tolles können. Und dann gewöhnt man sich daran, dass man sich seltsam benehmen kann und alle machen es mit, weil man ja so ein Genie ist. Und da hat der Burkhard doch auch so eine Saat gesät mit diesem Spruch und auch mit seiner Art, wie er da ranging. Er ist ein sehr weiser Mensch, der ja auch sehr viele Liedtexte geschrieben hat und so auch den Liedtext zu Alt wie ein Baum.
sein, alt wie ein Baum, mit einer Krone, die weit, 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 alt wie ein Baum, möchte ich werden, mit Wurzeln, die nie ein Sturz sind, alt wie ein Baum.
Alt wie ein Baum, die Pudis, ein Wunsch von Andreas Scholl, der uns gerade aus den kalten Kriegszeiten erzählt hat, der nach dem Abi erstmal zur Bundeswehr gegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, Andreas Scholl, dass man da mit einer Counterstimme zwar für Aufsehen sorgen kann, aber nicht unbedingt punkten kann, oder? Wie war das bei Ihnen?
Ja, das ist ganz, ganz interessant. Ich erinnere mich, an der Grundausbildung in Idar-Oberstein hatten wir ein Manöver und die Leute wussten wohl, dass ich nach der Bundeswehr dann auch Gesang studieren würde. Und dann lagen wir während dieses Manövers in so einem Schützenloch, Zigarettenpause, und dann lief der Oberstleutnant Dinkelacker, den Namen kann man sich gut merken, der lief vorbei und sagte unser Gruppenführer: Herr Oberstleutnant, wir haben auch hier einen Sänger in der Gruppe, so im Smalltalk. Und er sagte: Wer ist das? Der Kanonier Scholl, stehen Sie bitte auf, singen Sie uns was vor. Da habe ich gesagt: Herr Oberstleutnant, also das ist eine besondere Stimmlage, Countertenor, und ich befürchte, dass jetzt hier alle anfangen zu lachen. Und dann sagte der: Alle Herren, der Kanonier Scholl singt uns jetzt was vor, keiner lacht, das ist ein Befehl. Und dann habe ich in dieser Situation voller Schlamm und in Uniform mit G3 am Arm, habe ich dann ein gregorianisches Ave Maria gesungen. Und es kehrte eine andächtige Stille ein, es hat keiner gelacht, und das ist überhaupt auch etwas, was einen, glaube ich, erdet, so eine Zeit mit 7 Männern in einem Zimmer, man hat nur einen kleinen Spind, es gibt keinen Privatmoment und es offenbart sich die wahre Persönlichkeit in all ihrer Verletzlichkeit ganz schnell. Und wenn das aber alle kapieren, wenn das alle wahrnehmen, entdeckt man dann auch in Menschen, denen man im Zivilleben aus dem Weg gehen würde, wahnsinnig tolle Eigenschaften. Und das ist eine Lektion, die ich dort gelernt habe, die ich auch nicht missen möchte. Und diese Kameradschaft, diese Freundschaft, dieses doch sich aufeinander verlassen zu müssen, das hilft dann auch, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und dazu gehörte bei mir die hohe Stimme. Und es hat sich nie bei der Bundeswehr jemand über die hohe Stimme lustig gemacht.
Klingt nach einer großen Lebensschule, diese Zeit.
Ja, ich gebe ja auch zu, dass es nicht unbedingt die Bundeswehr braucht, um sowas zu erleben. Da gibt es vielleicht auch andere Institutionen. Für mich war das aber ganz klar, diese Zeit, in der das Leben sehr eingeschränkt ist. Man stellt sehr schnell fest, auf wen kann ich mich wirklich verlassen. Und mit einigen von diesen Leuten bin ich heute noch in Kontakt. Und das ist noch so eine ganz starke Verbindung.
Mhm. Eine ganz andere Schule folgte darauf. Eine der ersten Adressen in Sachen alte Musik, die Schola Cantorum in Basel, wo man in Praxis und Theorie erstklassig ausgebildet wird. Da unterrichten die Besten der Besten. Auch Sie haben da später unterrichtet und die Besten der Besten studieren. Wollten Sie unbedingt dorthin?
Ich wusste erstmal gar nicht, was die Schola Cantorum ist. Das war ja damals alles noch sehr, es gab ja noch kein Internet, nichts. Es war alles sehr basic. Und die Stimmbildnerin des Knabenchors sagte: Ich kenne jemanden, der singt auch Countertenor. Und der kann dich weiter beraten. Und das war der Herbert Klein. Bin immer noch mit ihm in Kontakt. Und da bin ich im Alter von 17 Jahren eines Sonntags mit meinem Vater nach in die Nähe von Stuttgart gefahren und habe dem vorgesungen. Und dann sagte mein Vater hat gefragt: Ja, kann der Bub mal davon leben? Und dann sagt, das werde ich nie vergessen, sagte der Herbert Klein, wenn er nicht faul ist, kann er gut davon leben. Und dann war die Frage, wo kann man das studieren? Und es war Herbert Klein, der sagte: Ja, entweder in England oder in Basel. Da unterrichtet René Jacobs, damals sehr bekannter Countertenor, heute wahnsinnig toller Dirigent. Habe ich da vorgesungen, die zwei einzigen Solo-Lieder, die ich kannte. Ich glaube, es war eine Händel-Arie und ein Mozart-Lied. Und dann sagten die: Ja, jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen Theorie hören. Und dann sagte ich: Moment, ich bin ja nur zum Vorsingen gekommen. Ich kann ja noch gar nicht studieren. Na, machen Sie mal. Und dann hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich konnte kein Melodiediktat, ich konnte keine Intervalle hören. Das war dann sehr ernüchternd. Ein paar Wochen später kam ein Brief vom Direktor, Peter Reidemeister, der sagte, an Ihre Gesangsdarbietung erinnern wir uns sehr gerne, an Ihre Theoriekenntnisse weniger gerne. Und dann kam so eine Warnung, wo er sagte, Sie können bei uns anfangen, ein Jahr lang gibt es einen Vorkurs und dann müssen Sie ganz regulär diese Aufnahmeprüfung auch mit Theorie bestehen. Nach einem Jahr habe ich dann diese reguläre Aufnahmeprüfung bestanden, bin dann erstmal in Tränen ausgebrochen, also bin ins Zimmer meines Gesangslehrers gelaufen. Der hat mich nur angeguckt und dann hat er mich erstmal gedrückt, weil er genau gemerkt hat, hier war diese Panik, das, was mein Leben werden könnte, könnte jetzt rum sein. Und die Erleichterung hat mich dann einfach, ich bin da kollabiert. Das war also ein ganz emotionaler Moment, ja.
Erleben Sie solche Momente auch jetzt mit Studentinnen und Studenten, wenn Sie selbst als Professor junge Musiker in den Weg in die Professionalität begleiten?
Natürlich gibt es emotionale Momente, wo man an etwas arbeitet und es ist ja keine exakte Wissenschaft, der Gesangsunterricht. Es gibt anatomische Grundlagen, physiologische Gegebenheiten, denen ich Rechnung tragen muss. Aber ich kann nicht sagen, ich sage dem Student das und dann wird das funktionieren. Das Gesangsunterrichten ist ein Experimentieren, ist ein Laboratorium, in dem ich versuche, den Studenten Freiräume, Momente zu verschaffen, in denen die Stimme und die Persönlichkeit etwas tut, was sie so noch nicht von sich selbst erlebt haben. Und man muss sich das vorstellen wie so eine Palette. Die jungen Sänger kommen mit einer Palette, da sind ein paar Farben drauf und ich sage, misch mal diese Farbe mit dieser und nimm mal einen anderen Pinsel. Und da gibt es dann Momente, wo man eine Weile das Gefühl hat, der Fortschritt ist langsam und man ist ein bisschen mühsam. Und dann gibt es einzelne Stunden, also gerade jetzt bei meinem letzten Besuch in Salzburg, der zum Semesterbeginn dieses Studienjahres, haben alle, ich kam nach Hause und habe es meiner Frau gesagt, dass alle haben mich überrascht und haben meine Erwartungen übertroffen und haben Momente gehabt, in denen ich sage, unglaublich, ganz toll, wo auch das, was man lösen wollte, mal kurzzeitig gelöst ist. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, ich verstehe jetzt, was der Lehrer sagt, es funktioniert und von dann ab funktioniert es für immer, sondern es ist ein neues Konstrukt, das aufgebaut wird und natürlich als Sänger greife ich unter Konzertstress immer auf die alten Angewohnheiten zurück. Das sind die Reflexe, die ich über Jahre trainiert habe und wir müssen dann erstmal die neuen Reflexe, das neue Konstrukt so stark machen, dass es widerstehen kann, der Versuchung auf die alte Gewohnheit zurückzufallen und wenn das dann gelingt, das ist natürlich ein sehr schöner Moment.
Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe von eigenen Mentoren erwähnt. Herbert Klein, Burkhard Lasch. Hinzu kommen jetzt in Basel René Jacobs und Richard Levitt. Beide Countertenöre, der eine Belgier, der andere US-Amerikaner, die Sie sehr geprägt haben mit Sicherheit. Mhm. Wollen wir besagten einen Lehrer jetzt hören, Richard Levitt mit Wally Wally. Wofür würden Sie sich heute bei Richard Levitt bedanken, wenn Sie es noch könnten? Was haben Sie sozusagen als Wichtigstes mitgenommen von ihm?
Ja, mein Sänger sein. Der Richard hat Sachen gesagt wie Singing is easy, being a singer is difficult. Also das Singen, wenn man es mal kann, ist ja wie Fahrradfahren eigentlich. Man trainiert die Reflexe, aber es ist da und die Stimme ist da. Und wenn die gesund bleibt, dann kann ich das, was ich tue, eigentlich auch langfristig tun. Aber das, was es so schwierig macht, ist dieser Stress, dass unter Druck vor Publikum sich völlig befreien, im Moment zu sein. Alles andere tritt in den Hintergrund und ist so weit weg, dass es einen nicht mehr beeinflusst, dass man nur für die Musik lebt. Und das hat er natürlich dann auch die Mühelosigkeit, die dabei sein muss. Das Ambition und Druck, er sagte auch, versuch nichts auszudrücken. Also es war so eine Art, wie bei den Freimaurern. Es gab verschiedene Grade. Er hat Sachen auch am Anfang gesagt, die waren leicht nachvollziehbar und je weiter fortgeschritten ich war, desto mehr hat er mich auch an seine Geheimnisse rangelassen, die ich als junger Sänger so nie verstanden hätte. Und ich stehe heute im Konzert und ich muss mir nur vorstellen, er sitzt dort im Saal und seine gedachte Anwesenheit löst alle Effekte im Detail aus, die ich für gesunden Gesang brauche. Nicht immer, aber wenn es passiert, ist das natürlich wunderbar. Und das ist, ich bin ihm zu zutiefst zu Dank verpflichtet und habe ihm das aber auch sagen können. Ich war auch 4 Stunden, nachdem er gestorben ist, war ich bei ihm, und am Tag davor lag dann schon, hat dann schon starke Schmerzmittel gekriegt, waren drei seiner Studenten und ein paar enge Freunde waren bei ihm, und dann konnte man noch diesen Dank nochmal ausdrücken. Aber ich glaube, das wusste er auch, ja.
The water is wide, I cannot get over, and neither have I wings to fly. Give me a boat that will carry two, and both shall row, my love and I. Oh, down in the meadows the other day, a gathering flowers, both fine and gay, a gathering flowers, both red and blue.
Der Countertenor Andreas Scholl ist heute Zwischentöne Gast im Deutschlandfunk. Und wir haben gerade seinen Lehrer Richard Levitt gehört mit dem Folksong Wally Wally. Herr Scholl, Sie sind längst selbst Professor, haben gerade erzählt, vom Semesterbeginn am Mozarteum in Salzburg. Brauchen Sie eigentlich noch Rat? Nehmen Sie selbst noch auf irgendeine Art und Weise Unterricht?
Seit mein Lehrer gestorben ist, leider nicht mehr. Bis kurz vor seinem Tod war für mich immer klar, wenn ein wichtiges Projekt kommt, eine Opernproduktion, gehe ich nochmal zu meinem alten Lehrer. Und er hatte mir immer noch Sachen zu sagen, weil er auch als Lehrer immer weiter experimentiert hat. Ja, und diese Experimentierfreude war für mich ganz wichtig, ja.
Wenn wir einen Blick zurückwerfen, Anfang der 90er, als Durchbruch wird in Ihrer Biografie immer eine Johannespassion genannt in Paris, als Sie für Ihren anderen Lehrer René Jacobs eingesprungen sind. Ist das rückblickend auch für Sie der Moment, das Konzert gewesen, oder ist das Vita Prosa sozusagen die Art und Weise, wie man von außen auf so einen Blick, auf so eine Karriere draufblickt und daraus eine Geschichte bastelt?
Also es ist durchaus so, es ist die Johannespassion, die war mit René Jacobs als Dirigent, und später ist er dann krank geworden und ich bei einem anderen Konzert, wo er singen sollte, und da bin ich eingesprungen. Aber das gibt natürlich Momente, die in der Wahrnehmung des Publikums sehr stark sind. Und dann, früher habe ich ganz oft gehört, ja Herr Scholl, jetzt sind Sie so rasend schnell zum Erfolg gekommen. Aber zu dieser Zeit hatte ich auch schon 10 Jahre Ensemblegesang hinter mir mit kleineren Rollen und weniger Verantwortung und bin da ganz langsam und solide auch reingewachsen. Und dann gibt es aber so Booster-Momente, wo man sagt, da ist es ein glücklicher Zufall, dass ich am Karfreitag in Caen, der Normandie, eine Johannespassion gesungen habe, die live im Radio übertragen wurde. Und am nächsten Tag stehen wir in Caen am Bahnhof und fahren mit dem Orchester und Chor nach Paris. Und zufälligerweise reist William Christie mit seinem Orchester auch von Caen nach Paris im gleichen Zug.
Auch ein berühmter Dirigent der historischen Aufführungspraxis.
Und da kam jemand vorbei, sagte, komm mal zu Bill in den Zug, in sein Abteil, und hat er mir seine Visitenkarte gegeben, sagte, setz dich mit meinem Sekretär in Verbindung. Dann habe ich da mal angerufen und haben die gesagt, ja, wir machen eine CD-Aufnahme Händels Messias mit Bill als Dirigent. Und das ist natürlich, dann war die erste Aufnahme, wo ich als Solist mal in Erscheinung getreten bin. Davor habe ich als Ensemblesänger auch schon Aufnahmen gemacht, aber die Solo-Alt-Arien in einem Messias unter Leitung von William Christie, das gibt einem Aufmerksamkeit. Da wird drüber geschrieben, die Musikkritiker, das Publikum nimmt das wahr. Und das verhilft einem natürlich dann auch zum nächsten Schritt. Und ich glaube, zweimal in meinem ganzen Leben jemandem vorsingen müssen. Und der Rest hat sich so ergeben.
Klingt alles nicht so nach einer ganz bewussten und zielstrebigen Karriereplanung, sondern nach, ja, wenn man das hört, Zufall am Bahnhof, Erkrankung des Lehrers. Dann doch auch nach viel Kismet, nach Schicksal. Und Talent natürlich, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ja, was ich gelernt habe, und das hat auch Richard Levitt mir mal gesagt, ist, wenn ich zu viel Ehrgeiz habe, also ich war fleißig natürlich und diszipliniert, aber ich habe mir nie Ziele gesetzt, dass ich gesagt habe, wenn ich 30 bin, muss ich an der Metropolitan Opera gesungen haben und diesen Plattenpreis brauche ich und so viel verkaufte CDs. Und das hatte ich eigentlich nie, sondern ich habe sehr schnell gesehen, auch während des Studiums, dass man sich idealerweise im Konzert immer etwas unterfordert. In der Gesangsstunde konnte ich natürlich schon ganz tolle Sachen machen, aber unter Stress vor Publikum ist die Kapazität zunächst mal reduziert. Man hat weniger Atem, die Stimme zittert vielleicht ein bisschen erstmal nervositätsbedingt. So, und wenn ich dann im Konzert an die Grenze des Machbaren gehe, dann kann ich mich vielleicht auch überfordern. Und so ein Konzert oder ein Auftritt vor Studienkollegen, der kann dann auch mal einen gewissen Rückschlag bedeuten, weil ich mal so eine Delle in meinem Selbstbewusstsein kriege. Und eines solcher Konzerte braucht vielleicht 4 oder 5 gute Konzerte, um diese Delle wieder auszubeulen. Das habe ich bei Kollegen erlebt. Und dann habe ich gedacht, na, das muss ich jetzt nicht selbst machen, sondern wenn ich mich vor Publikum stelle, singe ich was, wo ich weiß, das kriege ich 100% hin. Da verschwende ich keinen Gedanken mehr, ob diese Stelle jetzt funktioniert oder ob der Atem hier reicht, sondern das ist alles im grünen Bereich. Und so hat Richard Levitt mich angeleitet. Und entsprechend habe ich auch gemerkt, wer zu ehrgeizig ist, wer zu viel will, der wird auch fest, sowohl beim Die Stimme wird fest, wenn ich mich zu sehr anstrenge und sage, ich will jetzt was, dann verfestigen sich die Muskeln und die Stimme ist nicht mehr frei und man merkt, dass man immer mehr Energie aufwendet und es kommt immer weniger Klang raus. Wiederum Richard Levitt hat gesagt, die Kunst ist es, wenn es nicht wie Kunst klingt. Und das überträgt sich also sowohl im Moment des Singens als auch in der Planung einer Karriere für mich.
Also kommen lassen ist das
ja.
Die große Devise.
Zeit lassen. Ich kann natürlich auch als Sportler in kürzester Zeit Erfolge maximieren, aber dann setze ich mich auch früher zur Ruhe. Ich bin jetzt 54 und stimmlich geht es noch wunderbar. Und ich denke, so 10 gute Jahre habe ich noch in mir, muss das Repertoire geschickt auswählen. Aber dann habe ich natürlich auch lange gesungen. Und wir haben doch alle viele Namen von Sängern, die schon ganz früh oder früher ausgestiegen sind, mit Mitte 40 oder so. Und dann frage ich mich, das war dann die Wahl, sich in relativ kurzer Zeit vielleicht ein bisschen zu verausgaben. Ist auch eine tolle Karriere, ist nichts gegen zu sagen, aber mir macht Gesang Spaß. Ich will so lange singen, wie es geht. Und dazu darf ich nicht zu ehrgeizig sein. Dazu braucht es Ruhephasen, Erholung und dann geht es wieder gut weiter.
Stichwort Erholung. Passt dazu auch eine Zusammenarbeit, eine deutsch-israelische Koproduktion, die jetzt als nächstes auf unserer Musikliste steht, In stiller Nacht, ein Gemeinschaftswerk von Ihnen, Andreas Scholl, und dem israelischen Musiker-Superstar, muss man wahrscheinlich sagen, Idan Reichel. Ist das auch Ihnen sozusagen zugeflogen gekommen, dieses gemeinsame Werk?
Ja, mein Leben ist geprägt von Zufällen und ich bin da auch wahnsinnig dankbar für. Mein ältester Musikerfreund oder Journalistenfreund in Israel heißt Yossi Schiffmann und der fragte mich vor 13, 14 Jahren mal, ja, ich organisiere mal eine Zusammenarbeit mit einem israelischen Musiker für dich, mit wem würdest du denn gerne zusammenarbeiten? Und da hatte ich gerade meine Frau kennengelernt und durch meine Frau auch den Idan Reichel und seine Musik.
Ihre Frau ist Israelin?
Genau, kommt aus Israel und dann sagte ich ganz spontan Idan Reichel. Da war der Yossi Schiffmann etwas überrascht und sagte, na gut, ich versuche das mal hinzukriegen. Das hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert und dann haben wir den Idan in einem Café in Tel Aviv getroffen, mit ihm geredet, da hat sich ein paar Sachen von mir angehört. Dann hat er gesagt, sing mir mal was vor, hier in der Nähe gibt es ein neues Parkhaus, das hat eine tolle Akustik. Dann stand ich im Parkhaus und habe ihm was vorgesungen. Und dann, so ist diese Zusammenarbeit entstanden. Ist ein unglaublich toller Musiker, ein ganz lieber Mensch, sehr bescheiden, sehr bodenständig, aber ein Genie als Songwriter.
In stiller Nacht zur Abendnacht eine Stimme kommt zu klagen, der nächtige Wind hat süß und tint, zu mir den Klang getragen, von herbem Leid und Traurigkeit ist mir das Herz zerflossen.
Andreas Scholl und Idan Reichel in Stiller Nacht. Das ist das erste, ja, der erste deutschsprachige Popsong, der im israelischen Radio gespielt wurde, haben Sie verraten. War das ein Thema in Israel? Hat Sie das beschäftigt? Haben Sie da der Veröffentlichung auf eine ganz besondere Art und Weise entgegengeblickt?
Ja, man war natürlich schon gespannt, wie es funktionieren würde, wie die Leute reagieren. Idan Reichel hat auch den ersten arabischsprachigen Popsong im israelischen Radio spielen lassen. Er ist ein Menschenverbinder. Er lädt Gäste aus aller Welt, aus allen Kultur-, Religionskreisen ein. Das geht um die musikalische Sprache. Und da hat er wahnsinnig tolle, interessante Projekte. Und es war klar, wenn jemand sowas machen kann und das Publikum es akzeptiert, weil er in dieser Rolle bekannt ist, dann Idan Reichel. Und entsprechend positiv waren die Reaktionen. Auch mein erster Auftritt als Popsänger in Israel, das war in Metzada, in Masada, vor dieser Bergfestung, am Riesenamphitheater, 5000 Leute. Da war ich Gast bei Idan Reichel in seiner Show. Und dann steht er da und sagt, ja, und jetzt kommt ein Freund von uns, von mir, Andreas, kommt aus Deutschland und singt uns was vor. Und dann läuft man da raus und kriegt einen Riesenapplaus und die Leute sind warm und herzlich und freuen sich, dass jemand aus Deutschland kommt und ihnen was vorsingt. Und das ärgert mich auch immer wahnsinnig. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen politisch werden, wenn ich dann Leute in Deutschland höre, die sagen, ja, das muss jetzt mal aufhören, wir müssen uns nicht ständig entschuldigen. Wer muss sich denn entschuldigen? Ich bin in aller Welt unterwegs als Deutscher. Ich musste mich noch nie dafür entschuldigen, dass ich aus Deutschland komme und in Israel auch nicht. Die Leute sind total offen und das ist eine, meiner Meinung nach, eine Scheindiskussion, die so tun will, als ob wir da uns rechtfertigen müssten und darum müssten wir aus der Erinnerung aussteigen. Das finde ich ganz fatal und dem kann ich nur widersprechen.
Ihre Ehefrau Tamar Halperin, Pianistin, Cembalistin, die ist sozusagen wahrscheinlich für Sie gewesen die Brückenbauerin nach Israel. Ist Israel für Sie so etwas wie eine zweite Heimat geworden?
Also mit Israel verbindet mich schon viel, auch vor der Begegnung mit meiner Frau. Mein erstes Konzert in Israel war, das muss 23, 24 Jahre her sein, ja, fast 25 Jahre vielleicht. Da habe ich zum ersten Mal in Israel gesungen und eben auch durch die Einladung kam durch Yossi Schiffmann, den Musikjournalisten, der meine Aufnahmen gehört hat und sagte, Mensch, den müssen wir mal nach Israel bringen. Und das Land hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Also Tel Aviv ist eine unglaubliche Stadt. Das erste Mal lief ich darum. Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Dieser Bass, diese Energie, viele junge Leute, alle auf der Straße. Es ist eine besondere Energie in dieser Stadt. Und da war ich schon großer Israel-Fan, muss ich sagen, und bin immer wieder gerne dorthin gefahren. Und dann habe ich in Basel meine Frau kennengelernt. Jetzt bin ich natürlich sehr oft, Corona-bedingt nicht die letzten anderthalb Jahre, aber doch sehr oft dann in Israel auch. Und wir haben da Familie, Freunde und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, in Israel zu wohnen. Sehr, sehr gut sogar, ja.
Aber das komplette Gegenteil ist eigentlich das, so zumindest stelle ich es mir vor, wo Sie jetzt leben, in Kiedrich, zurück zu den Wurzeln, dort, wo Sie aufgewachsen sind. Ein ja doch großer Gegensatz zu der großen, weiten Welt, auch zu Israel. Ist das für Sie eine Bodenhaftung, die Sie brauchen? Ist das ein Ort, an den Sie zurückkehren können, weil Sie dort die Ruhe haben und die Vertrautheit, die vielleicht in der großen, weiten Musikwelt fehlt?
Das ist durchaus so. Also das Batterien aufladen und das Energietanken, das braucht ja eine besondere Umgebung. Also wenn ich, wie Sie sagen, weltweit bin ich ja viel unterwegs. Das ist natürlich auch eine Illusion. Ich sehe natürlich nicht viel davon. Ich sehe eigentlich immer den Weg vom Flughafen zum Hotel, Konzertsaal und das Ganze zurück. Aber ich habe natürlich diesen Trubel, diese viele Menschen um mich herum, diese Unruhe. Und wenn ich dann Energie aufladen will, ist vielleicht ein Ort wie Upper West Side Manhattan nicht ideal. Die Gegend finde ich ganz toll, aber da könnte ich meine Batterien nicht aufladen. Und wenn ich hier in Kiedrich das Hoftor hinter mir zumache, dann bin ich angekommen. Dann bin ich zu Hause, darum läuft man zum Bäcker und, hey Andreas, wo kommst du denn her? Und dann sage ich, aus Shanghai, was hast du denn in Shanghai gemacht? Und dann kommt so und man steht dann 20 Minuten und redet und die Leute haben keine Berührungsängste. Die denken sich schon, wahrscheinlich ist das ein bisschen exotisch, was der da macht. Aber die kennen mich natürlich von früher und das ist ein unglaubliches Geborgenheitsgefühl, muss ich sagen. Also da ist diese Heimatverbundenheit, über die ich mich früher oft lustig gemacht habe, wenn ich sie bei meinen Eltern beobachten durfte, die habe ich jetzt selbst, diesen Lokalpatriotismus und die Freude. Und ich bin auch jetzt seit letztem Jahr dann, habe mich dann zur Wahl gestellt bei den Gemeindevertreterwahlen und bin jetzt in der Gemeindevertretung mit dabei und versuche mich da ein bisschen einzubringen und aktiv mitzugestalten. Und das ist eine sehr schöne Sache.
Aber es folgt jetzt keine Politikerkarriere, wo Sie ohnehin schon neben den verschiedenen Musikerkarrieren auch noch die, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, die als Produzent, als Filmer, als Kameramann anstreben. Die Politikerkarriere bezieht sich wirklich nur auf die Heimat, auf Kiedrich.
Ja, ich weiß nicht, ob, das sagen wahrscheinlich viele, aber ob ich als Politiker so viele Kompromisse tragen könnte, wie notwendig sind und so viele Händel und Deals machen könnte. Ich bin da wahrscheinlich zu harmoniebedürftig, um mich als Politiker durchzusetzen.
Also wir bleiben bei der Musik und hören gleich noch eine Musik gemeinsam. Andreas Scholl, bevor wir uns voneinander verabschieden, noch ein Wort vielleicht zur letzten Musik. Michel van Dijk mit Sonntagmorgen. Warum ausgerechnet dieser Titel?
Ja, Michel van Dijk kannte ich noch aus meiner Teenagerzeit. Da hat er einen Song gehabt, der hieß Stuck on You. Lief damals bei Peters Popshow, der Videoclip. Ich habe es dann auch noch auf Video 2000 Kassette aufgenommen. Also alles so Steinzeit-Sachen. Und dann habe ich später YouTube mal geschaut, was macht er eigentlich so vor 10 Jahren vielleicht. Und dann habe ich seine Aufnahmen gefunden, was er heute macht. Deutschsprachiger Pop. Als Produzent ist er ja auch im Hintergrund sehr erfolgreich. Und ich finde, das ist, was deutschsprachigen Pop angeht, zusammen mit Annette Louisanne, das, was mir so am besten gefällt, wo ich sage, das ist von der Musik her schön. Die Texte sind intelligent und witzig und das ist ein ganz interessanter Mensch. Ich habe ihn auch persönlich schon getroffen und bin ein Riesenfan.
Michel van Dijk, Sonntagmorgen. Zuvor aber vielen Dank für dieses Zwischentöne-Gespräch, Andreas Scholl. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, hat mir viel Freude gemacht.
Ja, und in der kommenden Woche, am zweiten Weihnachtstag, legen wir eine Feiertagspause bei den Zwischentönen ein. Die nächste Ausgabe am 2. Januar dann. Mein Kollege Raul Möhrchen spricht dann mit dem Geiger und Dirigenten Reinhard Göbel. Auch Ihnen an den Radiogeräten, wie man so schön sagt, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Maja Elmenreich.
Bis 10. Ein kleiner Kreis in letzter Zeit immer gleich. Ich fahre weg, nimm den Zug.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.